Kurier.
Wenn es um Podcasts geht, kennt sich niemand so gut aus wie du? Dann vote beim k.at Podcast Award für deine persönliche Hitlist. Ab sofort auf k.at.
Kurier to Hear. Ihre Zeitung zum Hören.
Heute mit mir, Caroline Bartosch. Sie hören Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. Die Stunde der Verlierer. Ein Leitartikel von Martin Gebhardt aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. Je öfter man sich durch den Kopf gehen lässt, was da Mittwoch bei der Videokonferenz von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen und den beiden ÖVP-Landeshauptmännern Wilfried Haslauer aus Salzburg und Thomas Stelzer aus Oberösterreich passiert ist, desto größer wird der Ärger darüber, wie unprofessionell Verantwortungsträger in der Corona-Krise derzeit agieren. In Wien war im Vorfeld lanciert worden, dass es ein Krisengipfel wegen der Infektionszahlen ist, die in diesen beiden Bundesländern zu entgleiten drohen. Gemessen am Ergebnis muss es eher als Kaffeeplausch von drei Politikern in aufgeheizter Stimmung bezeichnet werden. Ergebnis gab es direkt bei diesem Gipfelgespräch keines, außer dass alle drei nun in der Öffentlichkeit als Verlierer dastehen. Es ist wohl seiner politischen Unerfahrenheit zuzuschreiben, dass sich Wolfgang Mückstein zu diesem politischen Hüftschuss hinreißen hat lassen. Um Haslauer und Stelzer damit auch zu treffen, hätte er aber mehr in der Hand haben müssen als die Prognosen seiner Experten. Immerhin war erst wenige Tage davor eine Runde der Regierung mit den Bundesländern über die Bühne gegangen, die 2G-Regel zum Ergebnis hatte. Seit Montag dürfen deswegen zum Beispiel in der Gastronomie nur noch Geimpfte und Genesene bewirtet werden. Für die gewünschten regionalen Lockdowns für Ungeimpfte wiederum hatte der Minister kein Regelwerk zur Verfügung. Sein eigener Stufenplan sieht nur eine österreichweite Ausgangssperre für Ungeimpfte vor, sobald mehr als 600 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind. Mücksteins geplante Demonstration von Stärke und Leadership endete in einer Abfuhr, in einem Eigentor mit Anlauf. Darüber freuen dürfen sich die beiden Landeshauptmänner aber nicht, denn auch sie haben diese Besprechung mit einem Imageverlust verlassen. Ihr Verhalten war ein trotziges Justament, ohne den Wunsch nach gemeinsamen Lösungen. Die Einsicht, dass das politisch ein Fehler war, kam Landeshauptmann Thomas Stelzer erst einen Tag später. Da kündigte er plötzlich für Oberösterreich einen Lockdown für Ungeimpfte an, um den verheerenden Eindruck, den die Gipfelkonferenz mit Minister Wolfgang Mückstein hinterlassen hat, wegzuwischen, kam diese Entscheidung aber bereits zu spät. Der größte Verlierer war diesen Mittwoch aber der Föderalismus. Jene, die an dieses Staatsgefüge, an das zielführende Ineinandergreifen der verschiedenen politischen Ebenen glauben, mussten ernüchtert zur Kenntnis nehmen, dass wir uns in den 2 Jahren Pandemie weit von diesem Ideal entfernt haben. Das wird uns noch lange beschäftigen, wahrscheinlich sogar länger als Corona. Kanzler, landesweiter Lockdown für Ungeimpfte kommt. Von Elisabeth Holzer und Christian Willem. Corona, fast 12.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Lockdown für Nichtimmunisierte in Oberösterreich, der steht auch bundesweit vor der Tür. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. Der Lockdown für Menschen, die weder geimpft noch nach einer Infektion genesen sind, sei unvermeidbar. So deutlich drückte sich Bundeskanzler Alexander Schallenberg, ÖVP, am Donnerstag aus. Dies vermutlich früher als erwartet. Das Covid-Prognosekonsortium berechnete, dass die für Stufe 5 des Maßnahmenplans definierte Auslastung der Intensivstationen von 600 belegten Betten kommende Woche erreicht wird. Im schlimmsten Fall bereits am kommenden Montag, 605 belegte Intensivbetten, im wahrscheinlichsten Fall am Donnerstag. Weihnachten wird für Ungeimpfte ungemütlich, merkte Schallenberg an. In Oberösterreich wird es für sie bereits ab Montag ungemütlich. Nach anfänglichem Zaudern rang sich ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer am Donnerstag zu scharfen Maßnahmen durch. Regionaler Lockdown für Nichtimmunisierte eingeschlossen. Die Situation ist dramatisch, begründete Stelzer. Daher lösen wir die 5. Stufe des Bundesplanes aus. Sie gilt ab Montag, vorausgesetzt, es gibt dafür rechtlich grünes Licht vom Bund, merkte Stelzer an. Das heißt, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Grüne, muss die entsprechende Verordnung für diesen Lockdown erlassen, das Land dann nur noch umsetzen. Das ist wohl zu erwarten. Immerhin forderte Mückstein diese Maßnahme bereits am Mittwoch. Nicht nur für Oberösterreich, sondern auch für Salzburg. Von dort war am Donnerstag vorerst nichts zu hören. Heute, Freitag, wird Mückstein mit den beiden VP-Landeshauptleuten konferieren. Ungeachtet dessen deutet sich bereits an, dass die Stufe 5, so wie zuletzt die Stufe 4, österreichweit vorgezogen werden könnte. Die Frage, die zu klären ist, geht man wieder früher in eine neue Stufe rein? Sagte Tirols VP-Gesundheitslandesrätin Annette Lea am Donnerstag nach einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus den anderen Bundesländern in Hall in Tirol. Wir sind uns alle einig, dass die Situation nach weiteren Maßnahmen schreit, merkt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, SPÖ, bei der gemeinsamen Pressekonferenz an. Beide waren sich einig, dass es Sache von Gesundheitsminister Mückstein ist, zu klären, wie ein Lockdown für Ungeimpfte genau ausgestaltet ist und was die Unterschiede zur aktuellen Stufe sein werden. Er ist der Master and Commander, so Hacker Richtung Minister. Von ihm fordern die Gesundheitslandesräte auch eine österreichweite Verschärfung der FFP2-Maskenpflicht. Hacker nannte als Beispiel etwa ungeimpfte Lehrer oder Universitätsprofessoren. Für Oberösterreich sollen zusätzlich zum geplanten Lockdown eben einige dieser Maßnahmen ebenfalls ab Montag kommen. Die FFP2-Pflicht wird auf alle Innenräume ausgeweitet. Außerdem sollen alle in den kommenden Wochen geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Diese Notbremse ist angesichts der Corona-Zahlen notwendig geworden. Am Donnerstag wurden allein in Oberösterreich 2.778 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 1.138, österreichweit bei 754,38. Österreichweit wurde erneut ein Rekordwert registriert, 11.975 Neuinfektionen. 432 Intensivbetten waren mit Covid-19-Patienten belegt. Innerhalb der ÖVP, im Bund wie in den Ländern, sieht man neben dem Lockdown für Ungeimpfte vor allem die dritte Impfung als Chance für eine Trendumkehr. Die Impfung ist der einzige Wellenbrecher, den wir haben. Jeder, der etwas anderes behauptet, liegt falsch, erklärten Bundeskanzler Schallenberg und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Bregenz. Dabei wurde auf Israel verwiesen, wo die Boosterimpfungen die letzte Welle gebrochen haben. Ähnliche Töne waren zuletzt aus dem VP-geführten Salzburg zu hören, in dem die Lage ähnlich dramatisch wie in Oberösterreich ist. Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer stellte jedoch erst am Mittwoch die Sinnhaftigkeit eines regionalen Lockdowns in Frage. Die Corona-Ampelkommission fordert das hingegen ausdrücklich. Mehr noch, sowohl in Salzburg als auch in Oberösterreich seien kontaktreduzierende Maßnahmen nötig, etwa die Reduktion von privaten Zusammenkünften. Nicht-Immunisierten drohen nun innerhalb kürzester Zeit eine Reihe von Verschärfungen. Schallenberg kündigte nämlich auch an, dass sich die Bundesregierung das Thema der sektoralen Impfpflicht für gewisse Branchen genau ansehen werde. Nach Forderung der Gesundheitslandesräte wären sie auch die Hauptbetroffenen von einer ausgeweiteten Maskenpflicht. Und dann steht da noch der Lockdown für Ungeimpfte, praktisch schon in ganz Österreich vor der Tür. Die dürften dann nur noch in den üblichen Lockdown-Ausnahmen vor die Tür.
Drei Gründe, warum die Intensivpfleger fehlen. Ein Text von mir, Christian Böhmer, aus dem Kurier, erschienen am 12. November 2021. Mit Pech ist es am 24. November soweit. Laut Berechnungen des Covid-19-Prognosekonsortiums droht an diesem Tag die neuralgische Grenze in den Intensivstationen überschritten zu werden. Sprich, jeder dritte Intensivpatient könnte an diesem Tag ein Covid-19-Fall sein. Als wäre das nicht problematisch genug, fehlen an den Intensivstationen schon jetzt Mitarbeiter. Mancherorts müssen 20-30% der Betten gesperrt werden, weil nicht genug Intensivpfleger vorhanden sind. Was sind die Gründe? Erstens, es fehlt an Personal und Geld. Wesentlich wäre, das Personal aufzustocken und den Beruf finanziell aufzuwerten, sagt Angelika Konz vom Berufsverband der Intensivpfleger. In den Pflegeberufen und damit natürlich auch im Intensivbereich seien Mitarbeiter so gestrickt, dass es keine Dienste gibt, die nicht besetzt werden. Die Patienten brauchen ja Betreuung. Das bedeutet angesichts der niedrigen Personalstände aber, dass man öfter an freien Tagen einspringen muss. Auf Dauer brennt man sich aus, weil die Arbeit körperlich und mental extrem fordernd ist und weil Wochenend- und Nachtdienste zusätzlich belasten, sagt Konz. Uta Geidis leitet das Departement für Pflegewissenschaften an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Laut einschlägigen Studien ist das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Patienten dann ideal, wenn in Intensivstationen nicht mehr als 3 zu Pflegende auf einen Mitarbeiter kommen. Die Schweiz schafft das, sagt Geidis. In Deutschland und Österreich schaffen wir es leider nicht. Dementsprechend negativ wirkt sich das auf die Motivation aus. Zweitens. Es fehlt die Mitsprache. Abgesehen von Personal und Geld mangelt es an der sogenannten zugeschriebenen Entscheidungskompetenz. Was ist damit gemeint? Pfleger wollen bei der Versorgung von Patienten auf Augenhöhe mitreden dürfen. Wenn man als hochqualifizierter Mitarbeiter bei der Behandlung zwar immer dabei ist, bei zentralen Fragen wie etwa der Verlegung eines Patienten aber strukturell überhaupt nichts zu sagen hat, dann frustriert das auf Dauer, sagt Expertin Geidis. Das wiederum führe dazu, dass erfahrene Pflegekräfte schnell aus dem Job ausscheiden und junge Menschen abgeschreckt werden. Drittens. Es fehlt die Perspektive. Im schlimmsten Fall ist Intensivpflege Knochenarbeit. Patienten haben mehrere Krankheiten gleichzeitig, sie müssen viele miteinander interagierende Medikamente bekommen, sie müssen gewaschen und gewendet werden und Entscheidungen sind schnell und im Idealfall richtig zu treffen. Alles andere kann den Tod eines Menschen bedeuten. Die Arbeit auf Intensivstationen ist ein Job für Spezialisten, sagt der Mediziner und Gesundheitsökonom Thomas Cipionka vom IHS. Für ihn steht außer Frage, dass man diesen Stressjob nicht zwangsläufig über Jahrzehnte ausüben kann und will. Es braucht Karriere-, Aus- und Aufstiegsmodelle, aber die fehlen oft. Konkret schlägt der IHS-Experte vor, dass es für Intensivpersonal konkretere Karrierewege gibt. Wenn Intensivpfleger wissen, dass sie später aus dem Spital hinauswechseln und mit etwas weniger Druck zum Beispiel als Community Nurse ihre Erfahrung weitergeben können, dann hilft das, die Motivation aufrecht zu erhalten.
Die 100 Milliarden Dollar Lücke. Aus Glasgow, Bernhard Gaul. 26. Klimakonferenz. Die versprochene Geldspritze des reichen Westens für den armen Süden für Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels bleibt unzureichend und könnte die Konferenz zum Scheitern bringen. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. 24 Stunden vor dem offiziellen Ende der Klimakonferenz geht niemand davon aus, dass diese wie geplant Freitag um 18 Uhr beendet werden kann. Und das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Kein Land, hört man aus Verhandlerkreisen, als auch von den Umweltschutzorganisationen, will schuld daran sein, dass diese Konferenz scheitert. Die Ausgangslage am vorletzten Tag ist dennoch nicht rosig, denn das übergeordnete Klimaschutzziel, die Erderwärmung bei 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit der 1750er Jahre begrenzen zu können, wird derzeit noch weit verfehlt. Wir stehen derzeit bei 2,4 Grad, hat die UNO berechnet. Inzwischen ist auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Glasgow angekommen. Er ist seit Amtsantritt ein vehementer Verfechter der Klimaschutzagenten. Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeigte sich erfreut über Guterres' Engagement, das sie als ein starkes Zeichen wertete. Guterres selbst appellierte an alle Verhandler, man könne sich einen Tag vor dem Ende der COP26 nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden geben. Alle Länder müssten mehr Ehrgeiz zeigen bei den Themen Minderung von Treibhausgasen, der Anpassung an die Erderwärmung und der Finanzierung von Klimahilfen. Für Überraschung bis Verwunderung sorgte eine gemeinsame Pressekonferenz Mittwochabend von den beiden Klimaschutzbeauftragten der größten Treibhausgasverursacher, den Vereinigten Staaten und China, In einer gemeinsamen Erklärung bestätigten sie, dass sich ihre beiden Staaten auf einen grundlegenden Rahmen für diese Zusammenarbeit geeinigt hätten. Wir können unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir nicht zusammenarbeiten, sagte Kerry. Und sein chinesischer Kollege ergänzte, beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt. Gemeint ist damit die Lücke zwischen den aktuellen Zusagen und dem Ziel einer maximalen Erwärmung von 1,5 Grad. Der US- und der chinesische Präsident wollen in der kommenden Woche gemeinsam online beraten, was konkret geschehen soll. Die ersten, die die Folgen der Klimaerwärmung, die derzeit bereits über 1,1 Grad ausmacht, zu spüren bekommen, sind die Länder des globalen Südens. Und diese sind alles andere als zufrieden mit dem aktuellen Verhandlungsstand. Da die Schlussdeklarationen der Klimakonferenzen aber im Konsens verabschiedet werden müssen, stehen auch die Länder des globalen Nordens, also die westlichen Industriestaaten, unter Druck, bessere Zusagen zu liefern. Und das betrifft bei Weitem nicht nur Klimaschutzversprechen, sondern mehr noch Zusagen bei der Klimafinanzierung. 100 Milliarden Dollar sollten seit 2020 jährlich zur Verfügung stehen, damit Inselstaaten als auch die ärmsten Staaten Asiens, Afrikas und Amerikas Maßnahmen für die Anpassung an den Klimawandel, Hochwasserschutz, Bewässerung, als auch zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen finanzieren können. Derzeit gibt es nur Zusagen in Höhe von 80 Milliarden. Der globale Süden fordert inzwischen aber auch vehement Geld für ein Loss and Damage, Verluste und Schäden. Der Westen soll also für unwiederbringliche Verluste aufkommen, wenn etwa Hochwassergegenden oder Inseln unbewohnbar oder landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar gemacht hat. Gestritten wird aber auch noch darüber, ob Atomkraft und sogar Erdgaskraftwerke als grüne Technologie gelten und als solche gefördert werden können. Das lehnt nicht nur Gewessler vehement ab, sondern in einer gemeinsamen Erklärung auch die Minister von Deutschland, Dänemark, Portugal und Luxemburg.
Cordon Hirt. Das tägliche Ohrwaschel auf Seite 1, heute von mir, Andreas Schwarz. Originalität und Qualität stehen manchmal ja auf Kriegsfuß. Das gilt vor allem für die Küche. In der Kantine unseres Vertrauens, man beachte diese Contradictio in adjecto, war lange das Hirten-Cordon Bleu beliebt. Es erweiterte das Sortiment aus Schweins-, Kalbs-, Hühner- und Puten-Cordon Bleus. Wie so ein Hirte mit Käse- und Schinkenfüllung schmeckt, haben wir nicht getestet. So wie man auch nicht in einen Landwirten vom Peloponnes beißt, ist gleich griechisches Bauern-Cordon Bleu. So vielfältig wie die Zutaten sind die Schreibweisen fürs Cordon, das der Österreicher gerne zum Gordon macht. Auch Cordon Bleue ist hübsch. Der Name, richtig geschrieben, heißt blaues Band und steht für hohe Kochkunst. Hä? Das Ding stammt aus der Schweiz und entstand, als es für eine große Gesellschaft zu wenig Schweinskarree gab. Schnell wurde das Fleisch mit Schinken und Käse gestreckt. Und so schmeckt's auch, mit Verlaub, im Vergleich zum guten Kalbswiener. Hirt hin oder her.
Wo ein Willi, dein Weg. Von Andreas Heidenreich. Willibald Ruttensteiner, der langjährige Sportdirektor des ÖFB, ist am Freitag Österreichs Gegner. Das Ausbildungskonzept seines einzigen Arbeitgebers hat er einfach übersetzt und in Israel implementiert. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. 4 Jahre nachdem Willibald Ruttensteiner beim ÖFB als Sportdirektor verabschiedet wurde, kehrte er am Freitag als Gegner nach Hause zurück. Als Teamchef Israels trifft der Oberösterreicher an seinem 59. Geburtstag in Klagenfurt auf Österreich. Man kann davon ausgehen, dass er seinem Heimatland erneut ein Haxel stellen will, wie schon zuletzt beim 5:2-Sieg seines Teams am 4. September. Die Strategie, den ÖFB mit dessen eigenen Waffen zu schlagen, wird er nicht anwenden können. Noch nicht. In ein paar Jahren könnte Ruttensteiner das. Dann nämlich, wenn sein eingeschlagener Weg Früchte trägt. Jener Weg, den er bis 2017 in Österreich gegangen ist und den er jetzt im Heiligen Land beschreitet. The Israeli Way steht da in großen Lettern als Titel über einem Dokument für eine nationale Fußballphilosophie, veröffentlicht am 1. Februar 2021. Wer mit dem österreichischen Fußball im Detail vertraut ist, bei dem müssen an dieser Stelle die Alarmglocken schrillen. In einem Schriftstück über 35 Seiten wird festgehalten, wie der israelische Fußball sportlich vorankommen soll. Nach einer ernsthaften und nachdenklichen Studie habe man The Israeli Way entworfen, leitet dabei Ruttensteiner in seinem Vorwort ein. Und der Geschäftsführer des Verbandes versichert, man sei bei der Bestandsaufnahme in die Tiefe gegangen. Ob er weiß, dass The Israeli Way eine Kopie ist, eine plumpe Übersetzung des noch umfangreicheren Ausbildungskonzeptes des ÖFB? Der Vergleich lässt keine Zweifel übrig. Etliche Punkte und Passagen der israelischen Fassung sind aus dem Deutschen ins Englische übersetzt. Nicht selten wortwörtlich, was an manchen Stellen dreist wirkt, wie schon der Titel vermuten lässt. Der österreichische Weg nennt sich die Fassung des ÖFB, die Mitte der 2000er Jahre erstmals präsentiert wurde. Grundsätzlich basiert der österreichische Weg auf 6 Säulen, heißt es etwa im Dokument des ÖFB. Basically, the Israeli way consists of 6 pillars, ist nur ein Beispiel an Passagen, die in englischer Sprache transferiert wurden. Die genannten Säulen sind es inhaltlich ebenso wie die Punkte der Grundsatzpräambel des österreichischen Fußballs bzw. der Preamble to Israeli Football. Ohne Breite, keine Spitze, heißt es hier. No roots, no shoots ist die an dieser Stelle ausnahmsweise kreative Übersetzung. Dieselben Inhalte sind auch in den Punkten Trainerausbildung, Kinder- und Jugendfußball oder etwa dem Individualisierungsprojekt zu finden. Der ÖFB betreibt seit 15 Jahren ein Programm unter dem Titel Projekt 12, vormals Challenge 08. In Israel läuft es unter dem Titel Projekt 22. Da wie dort sollen die größten Talente des Landes speziell betreut werden, um den Sprung zum Nationalspieler zu bewältigen. Was in Israel gefehlt hat, war ein Konzept, eine Vision und eine Strategie, sagt Ruttensteiner zum Kurier. Da war es offenbar naheliegend, für den Oberösterreicher zu kopieren. Nein, sagt Ruttensteiner, von einer Kopie können wir nicht sprechen. Ich kann mich ja nicht selbst kopieren. Ob er bei seinem einzigen Arbeitgeber nachgefragt habe, ob er die Inhalte auch in Israel so verwenden könne? Wieso soll ich mit dem ÖFB reden? Wenn ich meine eigenen Sätze noch einmal niederschreibe, muss ich mit dem ÖFB reden? Vermutlich, angesichts dessen, dass er beim Fußballbund kein freischaffender Künstler, sondern Angestellter war. Ob die Juristen im Hause ÖFB die gleiche Interpretation von geistigem Eigentum haben? Das Kärntner Lithium-Lotto von Anita Staudacher. Bergbau. Seit fast 10 Jahren gibt es Pläne, den begehrten Batterierohstoff auf der Choralpe abzubauen. Der australische Eigentümer erklärt, warum das Projekt nur langsam in die Gänge kommt. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. Lithium, wichtigster Batterierohstoff für die Elektromobilität, ist knapp und teuer. Der Preis für eine Tonne Lithiumhydroxid hat sich binnen 2 Jahren von $9.000 auf $20.000 mehr als verdoppelt. Weltweit, auch in Europa, werden daher neue Minenprojekte in Angriff genommen, um das weiße Gold zu schürfen und sich von der Abhängigkeit einiger weniger Länder zu lösen. Bei diesem Preisniveau würde sich auch ein Lithiumabbau in Österreich rechnen, sagt Dietrich Wanke, Vorstandsvorsitzender der australischen Bergbaufirma European Lithium. Das in Sydney und Frankfurt gelistete Explorationsunternehmen verfolgt seit fast 10 Jahren entsprechende Pläne auf der Choralpe in Kärnten, wo es im Besitz einer in den 1980er Jahren erschlossenen Lagerstätte ist. Doch das Projekt kommt nur langsam in die Gänge. Wenn es nach uns ginge, hätten wir schon gestern mit dem Bergbau angefangen, sagt Wanke im Gespräch mit dem Kurier. Man sei im Prinzip startklar. Wir haben ein Bergwerk, wo wir rausholen können, so viel wir wollen, und mit dem Lithiumcarbonat und dem Lithiumhydroxid auch schon ein Endprodukt und mögliche Abnehmer. In Deutschland steht eine Lithiumaufbereitungsanlage als Pilotanlage. Bis zum Startschuss dürften trotzdem noch einige Jahre vergehen, denn in Australien fehlt immer noch die entscheidende Voraussetzung für den Lithiumabbau, die finale Machbarkeitsstudie. Das mehr als 1000-seitige Dokument ist sowohl für die fehlenden Genehmigungen als auch für den Businessplan und damit die Finanzierung von Abbau und Weiterverarbeitung nötig. Warum sich die Machbarkeitsstudie nun schon viele Jahre in die Länge zieht, erklärt Wanke mit strengen börsenregulatorischen Auflagen für Bergbauunternehmen, mit der Corona-Pandemie und zum Teil falschen Erwartungshaltungen. Ein Bergwerkprojekt sei keine Batteriefabrik, die in einem Jahr aus dem Boden gestampft werden könne, sondern benötige wegen der Auflagen rund 10 Jahre von den ersten Probebohrungen bis zum endgültigen Start. Auf der Choralpe wurden die seit 2016 laufenden Probebohrungen mit 20 Bohrlöchern bis zu 8 Kilometer in den Berg im Sommer abgeschlossen. Wir sind da schon im letzten Viertel unterwegs, so Wanke. Mit der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie rechnet er jetzt mit Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2022. Danach sei ab 2024 ein Start jedenfalls technisch machbar, unterstreicht der Manager, der selbst über jahrzehntelange Bergbauerfahrungen verfügt. Was regulatorisch noch auf uns niederprasseln wird, ist freilich ein Blick in die Glaskugel, schränkt er ein. Auch ziviler Widerstand regt sich. Zuletzt gab es Aufregung in Deutschlandsberg, Steiermark, wegen möglicher Trinkwassergefährdung, was die Firma mit einem Gutachten zu entkräften versuchte. Laut Plan sollen jährlich 70.000 Tonnen Material vom Untertageabbau am Berg zur Weiterverarbeitung in eine noch zu errichtende Anlage im Lavantal befördert werden. Täglich sollen das nicht mehr als 20 Lkw erledigen, sagt Wanke, und will damit Sorgen über Lärm- und Staubbelästigung entgegnen. Bis zu 400 Jobs sollen in der Region mit Bergbau und Weiterverarbeitung entstehen. Ein Grund für die säumige Machbarkeitsstudie sind auch fehlende finanzielle Mittel, denn von den australischen Eigentümern fließt nur spärlich Geld und die Investorensuche gestaltet sich schwierig. Die Finanzierung durch einen Schweizer Investor endete im Vorjahr im Rechtsstreit. Auch mit der Finanzaufsicht, FMA, gibt es Probleme. Im Juni verhängte die FMA eine Geldstrafe in Höhe von 160.000 Euro wegen Marktmanipulation. Laut FMA sind falsche und irreführende Signale in Bezug auf ein Finanzinstrument an den Markt ausgesendet worden. Um als Unternehmen größer und damit am Kapitalmarkt attraktiver zu werden, hat European Lithium erst in der Vorwoche sein Portfolio mit 2 großen Lithiumprojekten in der Ukraine erweitert. Die in den 1980er und 1990er Jahren entdeckten Lagerstätten in der Region Donetsk sowie in Dobra in der Westukraine sollen signifikante Ressourcen enthalten, heißt es. Von einem kommerziellen Abbau ist man aber auch hier noch viele Jahre entfernt. Größte Anteilseigner an dem Bergbau-Explorations- und Erschließungsunternehmen European Lithium sind die australische Cyclone Metals sowie die australischen Direktoren des Unternehmens. Die Mehrheit befindet sich im Streubesitz. In Österreich ist die Börsefirma mit der Tochter ECM Lithium AT GmbH vertreten. Ein Hauch von Hainburg von Josef Gebhardt und Christoph Schwarz. Verkehr 1. Die Grünen mobilisieren mit SPÖ-Ikone Bruno Kreisky gegen Lobautunnel und Stadtstraße. Zugleich mehren sich Hinweise, dass Umweltministerin Leonore Gewessler das Lobau-Projekt tatsächlich stoppt. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. Er ist wieder da. 38 Jahre nach seinem letzten Antreten bei einer Nationalratswahl wird in Wien großflächig das Konterfei von Bruno Kreisky plakatiert. Aber nicht etwa von der Wiener SPÖ unter Michael Ludwig, der wie so viele Politiker den Sonnenkönig als Vorbild nennt. Vielmehr wollen die Wiener Grünen mit dem legendären SPÖ-Kanzler Stimmung gegen den Lobautunnel machen. Vor allem jüngeren Semestern wird sich die Botschaft dahinter nicht auf den ersten Blick erschließen. Sie lautet, der Lobautunnel-Befürworter Ludwig möge doch aus den Fehlern Kreiskys und der SPÖ lernen, die mit ihrem Kampf für das AKW Zwentendorf und das Kraftwerk Hainburg seinerzeit Schiffbruch erlitten hatten. Wir wollen der SPÖ den Spiegel der Geschichte vorhalten, formuliert es die grüne Stadträtin Judith Püringer. Sie wirft Ludwig, der doch im Corona-Management so weitsichtig agiere, in der Klimafrage Scheuklappendenken vor. Zusätzlich haben die Grünen eine Online-Petition gestartet, die sich gegen die Nordostumfahrung samt Lobautunnel sowie gegen die Stadtstraße richtet. Sollte das Ludwig nicht beeindrucken, dann vielleicht die geplante #NoBau-Modekollektion der Grünen. Ziemlich beeindruckt scheint man in der Wiener Stadtpolitik unterdessen von einer anderen Grünen zu sein, nämlich von Umweltministerin Leonore Gehwessler. Es liegt immer noch an ihr, ob die Nordostumfahrung samt Lobauer-Tunnel überhaupt gebaut wird. Ihr umstrittener Klimacheck des Straßenbauprojekts läuft immer noch. Mit Details darüber, wie der Klimacheck im Detail abläuft, geizt Gehwessler weiterhin. Durchgesickert sind hingegen erste Einschätzungen, wie Leonore Gehwesslers Entscheidung aussehen dürfte. Vor allem in roten und türkisen Parteikreisen, beide Parteien ziehen beim Tunnel an einem Strang, geht man davon aus, dass die Ministerin hart bleibt und dem Projekt eine Absage erteilt. Derzeit finden noch fachliche Gespräche zwischen Umweltministerium und den betroffenen Bundesländern Wien und Niederösterreich statt. Und sie verlaufen, wie zuletzt die Verhandlungen über das Klimaticket, dem Vernehmen nach eher konfrontativ. Was man aus Verhandlerkreisen hört, fügt sich in die Stoßrichtung der neuen grünen Plakatkampagne. Grüne hätten den Vertretern aus Wien und Niederösterreich bereits mit einem zweiten Hainburg gedroht, ist da zu hören. Die Warnung kommt nicht von ungefähr. Schon jetzt haben Aktivisten ein Protestcamp in Hirschstetten errichtet, um die Straßenprojekte zu verhindern. Derzeit setzt die Stadtregierung auf Deeskalation. Die Besetzer werden jedoch zunehmend zu einem Problem. Für Gehwessler wiederum sind sie Fluch und Segen zugleich. Der anhaltende öffentliche Protest stärkt ihr den Rücken, schränkt aber zugleich ihre Handlungsoptionen ein. Sollte sie dem Lobautunnel zustimmen, hat sie bei grünaffinen NGOs und Aktivisten großen Erklärungsbedarf. Politinsider vermuten, dass Gehwessler bereits an einem Kompromiss feilt. Sie stimmt dem Bau zwar grundsätzlich zu, aber nur unter der Bedingung, dass an der einen oder anderen Stelle klimatechnisch nachgebessert wird. In grünen Rathauskreisen dementiert man das und zeigt sich kämpferisch. Die Umfahrung sei so problematisch, dass selbst ein Kompromiss wenig bringen würde. Offen ist weiterhin, wann Gehwessler entscheiden wird. Auf Kurieranfrage nannte sie zuletzt den 21. Dezember als letztmöglichen Termin. In Rathauskreisen geht man von einer deutlich früheren Entscheidung aus. Bei den Grünen erwartet man, dass Gehwessler erst dann entscheidet, wenn die anderen offenen Projekte abgeschlossen sind. Bruno Kreiskys Plakate werden also jedenfalls noch einige Zeit hängen.
Warum der älteste Fischhändler am Naschmarkt aufgibt. Von mir, Barbara Mader. Fischgruber. Gruber geht und will 3,4 Millionen für seinen Stand. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. Der Druck im Kopf geht nicht mehr weg. Er kann nicht mehr in die Sonne schauen. Das Kurzzeitgedächtnis streikt. Er ist ungeduldig geworden. Im Mai wurde Wolfgang Gruber in der Nähe seines Wohnhauses überfallen und schwer verletzt. Der Anfang vom Ende eines Lebenswerks. Ein Familienunternehmen in sechster Generation steht auf dem Spiel. Gruber, 54, ist heute zu 50% behindert und kann das Geschäft, das er von seinem Vater übernommen hat, nicht weiterführen. Ich bin ein anderer geworden. Was früher selbstverständlich war, ist jetzt nicht mehr möglich. Der Fischgruber am Naschmarkt, einer der ersten Stände auf der linken Seite von der Innenstadt kommend, ist das, was man ein Traditionsunternehmen nennt. Ein Familienbetrieb seit 1876 als Spezialist für Fisch am Markt. Jetzt soll Schluss sein mit der Familientradition. Gruber will verkaufen und hat auf mehreren Immobilienplattformen inseriert. Seine Preisvorstellungen klingen erstaunlich. 3,4 Millionen will er für Inventar und Kundenstock. Der Stand selbst gehört der Stadt. Verkauft wird die Firma. Um so viel Geld kaufe ich mir keine Arbeit, sagte ein angesichts der Summe staunender Nachbar. Immobilienmakler halten die Preisvorstellung für realistisch. Es gäbe etliche Interessenten, unter anderem eine chinesische Familie, die in der Nähe ein Geschäft habe. Auch Oma Lachin, selbst Standbetreiber und Sprecher für die Standler in der Wiener Wirtschaftskammer, erstaunt die Millionenforderung nicht. Jeder hat seinen Preis. Wenn er viel investiert hat, ist die Summe gerechtfertigt. Tatsächlich, sagt Gruber, hätten allein die Edelstahlverkleidung und die Vitrinen 1 Million Euro gekostet. Fix ist, dass an dieser Stelle wieder ein Markt stand, womöglich wieder ein Fischhändler einzieht. Das sieht auch die seit 2018 geltende Marktordnung vor. Gastronomie würde an dieser Stelle nicht genehmigt, auch weitere Textil- oder Souvenirläden wird es nicht mehr geben, sagt Laschin. Wolfgang Gruber meint, das Geschäft werde jedenfalls weitergehen. Es laufe ja gut. Am Montag erst habe jemand Kaviar um 6.000 Euro gekauft. Warum er dann verkaufen und nicht an die Familie weitergeben will? Ich weiß nicht, ob meine Kinder diese Verantwortung tragen wollen. Und ich will mein Leben genießen. Sein Vater, sagt Gruber, habe ihm das Okay für den Verkauf gegeben. Dass er das Geschäft, in dem er sein Leben verbracht hat, vermissen wird, glaubt er auch. Was er nicht vermissen wird, die Bürokratie. Letztens habe ich 370 Euro Strafe gezahlt, weil auf der Homepage bei zwei Artikeln die Fangmethode nicht eindeutig beschrieben war.
Ich verbringe viel Zeit mit den Toten. Von Georg Leirer. Edmund de Waal. Heute gibt es Der Hase mit den Bernsteinaugen in Wien als Gratisbuch. Der Autor über Vertreibung, Erinnerung, die Macht von Erzählungen und warum wir Migranten alles verdanken. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 12. November 2021. Erzählungen, sagt Edmund de Waal, haben Macht. Welche, das zeigt sein Bestseller Der Hase mit den Bernsteinaugen exemplarisch. Vor 11 Jahren, sagt de Waal im Kurierinterview, hat er die Geschichte um eine seine Wiener jüdische Familie im Palais Efrussi präsentiert. Dieses Palais war bis zu Raub und Vertreibung durch die Nationalsozialisten im Besitz seiner Familie. Nun hat er diese Geschichte erzählt und sagte im einzigen Familienpalais, »Ich warte nicht darauf, dass mir etwas zurückgegeben wird. Es geht nicht um Gemälde, um Gebäude. Es geht darum, eine Familie hierher zurückzubringen, die vertrieben wurde. Ich restituiere meine Familie an Wien.« Diese Familie fand später, 2019, in Wien wieder zusammen, bei der Eröffnung der Ausstellung Die Efrussis im Jüdischen Museum Wien. Mehr als 40 Nachfahren der Efrussis kamen. Unvergesslich, sagt de Waal. Heute, Freitag, wird dieser Familiengeschichte, die schon bisher viele Leser berührt hat, in Wien ein neues Kapitel hinzugefügt. 100.000 Stück von Der Hase mit den Bernsteinaugen werden bei der Aktion Eine Stadt, ein Buch gratis verteilt. Das ist, sagt de Waal, ohne jeden Zweifel einer der außergewöhnlichsten Momente in meinem Leben. Aus einer Geschichte der Vertreibung, der Flucht, der Ermordung wurde eine Annäherung. Ich bin wieder hier. Ich habe hier Freunde. Mein Vater ist österreichischer Staatsbürger und ich suche auch um diese Staatsbürgerschaft an, sagt de Waal. Der fast 93-jährige Viktor de Waal, Edmunds Vater, hat seine ersten Lebensjahre noch im Wiener Palais verbracht. Durch eine Gesetzesänderung hat er nun die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt und dies, wie Edmund schildert, für seinen Großvater, für seine Großmutter gemacht. Seine Großmutter verübte 1938 Selbstmord, sein Großvater starb 1945 staatenlos, erzählt de Waal. Dass sein Vater jetzt wieder Österreicher werden konnte, hat ihn hoch erfreut. Erzählungen haben Macht. Edmund de Waal betont, ich bin nur ein kleiner, kleiner Teil dieses Akts der Erinnerung. Eine Erinnerung, die er auch in seinem neuen Buch Kommando fortschreibt. Diesmal geht es um Paris, um die Rue de Moncourt, in der einst sein Vorfahre Charles Efrussi den berühmten Hasen mit den Bernsteinaugen hütete, eine Netzke genannte japanische Figur. Die dort lebenden Camondos waren mit den Efrussis und Proust befreundet und Teil der Pariser Gesellschaft, bis sie dort der Horror der 1930er und 1940er Jahre einholte. Damit eine Geschichte Kraft hat und etwas verändert, muss etwas real, lebendig machen, sagt de Waal. Man muss glauben, dass all diese Menschen leben, in all ihrer Freude und ihren Tragödien. Dann hat die Geschichte die Kraft der Empathie, des Mitgefühls. Dann kann der Leser erleben, was es heißt, ein Migrant zu sein, von einem Land ins andere zu kommen. Denn Moïse de Commando zog aus Konstantinopel nach Paris und de Waal will zeigen, was es heißt, seine Familie zu verlieren oder zu versuchen, sich anzupassen, in einer neuen Kultur zu verschwinden. Commando ist ein Roman in Briefen an Moïse de Commando, naturgemäß ohne Antworten. Ist das nicht ein Akt der Einsamkeit? Das ist eine interessante Art, das zu bezeichnen. Ich verbringe viel Zeit mit den Toten. Ich scheine einfach in der Vergangenheit zu leben. Ich habe erst, als ich das Buch in Händen hielt, gemerkt, dass er ja nicht zurückschreibt. Es ist eigentlich eine Reihe an Briefen und Schweigen. Das war für mich eine Überraschung. Das Buch birgt ein sehr heutiges Thema, die Migration und wie mit Migranten umgegangen wird. Unter diesen gab und gibt es das starke Bedürfnis, gute Bürger zu sein, der Gesellschaft voll anzugehören, sagt De Waal. Aber es stellt sich auch die Frage, wie sichtbar ihr früheres Leben bleiben darf, was sie zurücklassen, was sie mit sich tragen, sagt De Waal. Und in Paris, in Wien, überall sagen die Menschen, ihr gehört nicht hierher. Ihr bringt etwas Unreines aus einer anderen Kultur mit. Das ist immer die Sprache der Macht, der Hegemonie. Wir, die richtigen Wiener, die richtigen Pariser, haben das Recht zu sagen, wer hier sein darf und wer nicht. Und das hat zu giftigen, schrecklichen Verbrechen geführt. Die Familie De Waal hat eine Bibliothek des Exils gegründet, mit 2500 Büchern von Menschen, die Migranten, Flüchtlinge waren. Von Ovid, Dante bis zu hunderten heutigen Schriftstellern, sagt De Waal. Wir hatten Bildungsprojekte mit tausenden Menschen. Das ist eine eindrückliche Art, greifbar zu machen, dass wir alles, alles Menschen verdanken, die von einem Land über eine Grenze in ein anderes Land gehen mussten. Unsere Sprache, unsere Literatur, unsere Kultur, wer wir sind, das ist es, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.